Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Echtzeitausgabe über Formen und Körper. Wir werden uns mit dem Organischen beschäftigen, mit Perspektiven auf die weibliche Brust, mit der Sinnlichkeit eines Hefeteigs und dem alternden Körper von Tänzern. Körper verändern sich aber, sie geraten nicht unbedingt aus der Form.
Der Körper ist die materiell in Erscheinung tretende Gestalt eines Lebewesens oder allgemeiner etwas, das Masse hat und Raum einnimmt.
Grandma rockin' in a rockin' chair.
Ich tanze seit 48 Jahren. Der Körper ist unser Instrument. Schmerzen einfach überall sind unvermeidbar.
Wenn Sie jetzt organische Möbel nehmen, haben die sich wirklich an Körperkonturen abgeleitet.
Distracted Baking heißt Backen, um sich vom Weltgeschehen abzulenken.
Und ich mache jetzt Rhabarber Crumble.
Amazing breasts, how big and round.
Die Brüste der Frauen sind einzigartig. Sie sind ja wie Gesichter, sind ja sehr unterschiedlich.
Nobody plays a square record, round record playing all the time.
Die Brüste der Frau, einzigartig wie ein Gesicht, aber nach der französischen Philosophin Camille Froidevaux-Metterie auch ein überfordertes Körperteil. Darüber werden wir sprechen in dieser Echtzeit über Formen und Körper. Und von hier den Bogen zum Kuchenteig zu schlagen, das könnte sogar verfänglich werden. Aber wer einmal einen Hefeteig geknetet hat, weiß, dass es sich um ein äußerst sinnliches Erlebnis handelt. Nicht nur in dem Moment, wenn er aus der Form gerät. Momentan wird ja viel gebacken, was sich am Mehl- und Hefemangel in den Supermärkten zeigt. Und der Trend hat auch einen Namen. Distracted Baking. Backen als Ablenkungsmanöver. Katharina Kühn.
Sounds crusty.
Auf dem Instagram-Video sieht man zwei Männerhände einen großen Brotlaib aufschneiden. Matthew präsentiert sein Sauerteigbrot zusammen mit dem Hashtag Distracted Baking und Covid-19. Natürlich herrscht auch in den sozialen Netzwerken Pandemie-Ausnahmezustand. Aber wie Matthew nutzen nun einige die viele Zeit zu Hause, um ihre Kochkünste aufzufrischen bzw. ihre Backkünste. Distracted Baking heißt Backen, um sich vom Weltgeschehen abzulenken, Corona, Trump und Klimaerhitzung für eine Hefeziehzeit hinter sich zu lassen.
Ich habe Rhabarber zum Glück gefunden, den gibt es auch nicht mehr so häufig und auch jetzt noch nicht so lange. Und ich mache jetzt Rhabarber Crumble. Muss ich erstmal den Rhabarber schneiden und dann hier in die Backform reinmachen und dann machen wir gleich die Crumble.
Anna Kemper, Redakteurin beim Zeitmagazin, kennt die Zutaten schon auswendig. Ohne Messbecher schüttet sie Mehl und Zucker in die Schüssel und flockt Butter hinein. Sie griff schon vor der Corona-Zeit gern zur Backform, um sich zu entspannen und abzulenken. Mit einem schnellen Blechkuchen oder einem Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern, den sie immer wieder übte, bis das Innere die perfekte Konsistenz hatte.
Backen ist natürlich total überflüssig. Niemand braucht Backen, man braucht kein Stück Kuchen. Aber gerade dieses Überflüssige gibt einem eben ja dieses Gefühl, man macht was für sich, es ist ein besonderer Tag. Meistens wird ja klassischerweise gebacken, wenn Freunde kommen oder wenn Familie kommt. Und wenn man das dann einfach nur für sich macht oder für sich und die Menschen, die mit einem in der Wohnung leben, ist es natürlich ein bisschen so ein Gefühl, dass man sich selbst was Gutes tut.
Natürlich rettet Kuchen nicht die Welt. Aber lässt sich die Welt ohne Kuchen retten? Wer Kuchen backt, der zaubert. Meist etwas Süßes, das weniger der Figur als der Seele gut tut. Aber könnte das nicht auch der Lieblingseintopf oder die Gemüsepfanne? Warum backen und nicht kochen? Cynthia Bacomi, Betreiberin von zwei Cafés, Backbuchautorin, New York Cheesecake Queen.
Es gibt nichts Schöneres, als so einen Hefeteig zu kneten und das zu massieren oder ganz zügig, ganz schnell so einen Mürbeteig zusammenzustellen oder so eine Buttercreme so aufzuschlagen, bis es irgendwie luftig ist, wie Rasierschaum. Also das sind die Sinnlichkeiten, die man beim Kochen nicht hat. Kochen hat man ganz viele Sinnlichkeiten, klar, so das, was man riecht, das, was man kostet. Aber beim Backen, das ist einfach ein ganz anderes Niveau.
Und auch der Aufwand ist ein anderer.
das Backen streckt sich auch über längere Zeit. Das ist nicht wie eine Suppe, die ich schnell koche oder ein Salat, den ich schnell zusammenstelle, sondern man ist damit verbunden. Man hat eine Beziehung zu dem, was man macht. Und man sieht das, man riecht das, man tastet das, man kostet das. Das ist Farbe, Textur, Form. Es sind alle diese Sachen, die auf einmal zusammenkommen.
Auf den letzten Metern heißt es warten, beobachten und das Gebäck seinen Weg gehen lassen. Erst im Ofen entwickelt sich der Teig zu einem Kuchen, bäumt sich auf und entfaltet seinen Duft. Vor der Pandemie gab es durchaus ähnliche Alltagsfluchten. Pro-Crusty-Baking praktizieren vor allem Studierende vor Prüfungen, Selbstständige vor der Deadline und viele andere vor der Frist für Steuererklärungen. Wichtig beim Wegbacken vor der Realität? Das Rezept sollte aus möglichst vielen Einzelschritten bestehen, um möglichst lange die Aufmerksamkeit zu binden. Und es sollte nichts für die Ernährung Notwendiges sein. Trotzdem mag jetzt beim einem oder anderen Hefe- und Mehl-Hamsterkauf auch eine Rolle gespielt haben, sich unabhängig von der Bäckerei fühlen zu wollen, autark zu sein und das eigene Brot einfach selber backen zu können. Vielleicht lässt sich deswegen so manche Instagrammerin zum Hashtag Corona-Baking hinreißen, obwohl es ja eigentlich darum geht, nicht an den Virus zu denken. Es ist ein kleiner Betrug an sich selbst, sagt Anna Kemper.
Ich glaube, dass es ganz gut ist, mal für eine Zeit sich da auszuklinken, nicht dauernd auf seinem Smartphone die Nachrichten zu aktualisieren, weil es einen natürlich verrückt macht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, kurz mal so auszusteigen aus dem ganzen Wahnsinn. Aber man sollte natürlich nicht komplett alles ausblenden, das ist ja klar.
Zumindest ein Vorteil hat das Distractive Baking ganz klar, etwa vor Binge-Watching oder ewigem Surfen im Internet. Die Wohnung duftet nach Kuchen und auch am nächsten Tag ist vielleicht sogar noch ein Stückchen da.
Katharina Kühn über das Wegbacken vor der Realität. Einen Modebegriff gibt es dafür auch schon, nämlich, wie erwähnt, Distracty Baking. Rezepte finden Sie nicht nur auf der Koch-App der New York Times, sondern natürlich auch im Dr. Oetker Backbuch, auch wenn es da anders heißt. Brüste sind der Inbegriff der Weiblichkeit als Geschlechtsmerkmal, als erogene Zone, als Stillapparat der Mutter aber auch. In der feministischen Debatte waren und sind die weiblichen Brüste deshalb auch immer wieder Thema. Die Barbusigkeit, Ausdruck von Emanzipation und sexueller Befreiung. Die französische Philosophin Camille Froidevaux-Metterie hat vor kurzem einen Essayband mit Fotografien veröffentlicht. Die Journalistin Cécile Kaller hat ihn gelesen und mit der Autorin darüber gesprochen. Hallo Cécile.
Hallo.
Diese Camille Froidevaux-Metterie beschäftigt sich ja schon lange mit dem weiblichen Körper. Jetzt dieser Band mit Fotos von weiblichen Brüsten. Was beobachtet sie denn, welches Verhältnis Frauen zu ihren Brüsten haben?
Die Brüste der Frauen sind einzigartig. Sie sind ja wie Gesichter, sie sind ja sehr unterschiedlich. Und dementsprechend sind auch die Erfahrungen sehr unterschiedlich, die Frauen machen. Also beginnen wir mit der Pubertät, weil es der Moment ist, wo die Brüste wächst. Und da sind die Erfahrungen sehr vielfältig. Es gibt Frauen, die sich darauf sehr freuen, dass sie endlich mal Brüste bekommen, weil sie unbedingt sich nach einem Frauenkörper sehen. Und dann gibt es Frauen, die das eigentlich nicht wollen, die sich vielleicht dafür schämen. Das hat mit dem eigenen Weg zu tun, mit der Erfahrung, welche Bilder der Weiblichkeit man hatte, vielleicht das Verhältnis mit den Eltern, mit der Mutter, mit dem eigenen Körper. Also es gibt sehr viele Gründe, warum man sich auf seine Brüste oder sich darauf nicht freut.
Es gibt ja so ein, ich sag mal, Idealbild der schönen Brust, so Halbapfel groß, sagt man da immer. Das ist auch das, was man leider, möchte ich fast sagen, jetzt auf dem Cover dieses Bildbandes, über den wir auch sprechen, sehen. Also so diese idealtypische Form. Ich gehe mal davon aus, dass die Bilder in diesem Band diverser sind.
Ja, in der Tat. Also das ist mir auch aufgefallen und darüber habe ich auch mit der Philosophin gesprochen, weil eben die Brüste, die sie in ihrem Band zeigt, sind ja komplett anders. Also sind kleiner, größer, hängender, spitzer, oval, also eigentlich die ganze Palette, die es gibt. Aber sie meinte, sie haben das mit dem Verlag getestet und es war irgendwie nicht möglich, ein zufriedenes Ergebnis zu finden. Sie hat es auch sehr bedauert, aber sie meinte, es ist man ist so daran gewöhnt, an diese Schönheitsnormen, an diesen halben Apfel, dass sie sich das wahrscheinlich nicht getraut haben, weil sie gedacht haben, die Leser werden das Buch vielleicht nicht in der Hand nehmen. Also sie hat es nicht so gesagt, das ist meine Vermutung, aber das ist schon überraschend, ja.
Woher kommt denn eigentlich dieses Ideal der halbapfelgroßen Brust?
Das ist schwer zu beantworten. Auf jeden Fall ist es klar, dass dieses Bild des halben Apfel, also dieser straffe, runde Busen, auf jeden Fall in allen Epochen zu finden ist. Es gibt da Ausnahmen. Es gab in den 60er Jahren zum Beispiel, die kleinen Brüsten waren sehr in Mode. Oder im 17. Jahrhundert war die große mütterliche Brust sehr en vogue. Aber eigentlich findet man immer wieder in der Malerei, in der Fotografie, Filmindustrie auf jeden Fall, diesen halben Apfel.
Welchen Einfluss hat denn die sexuelle Orientierung eigentlich auf die Wahrnehmung der Brust, also sowohl der eigenen Brust als auch auf die der Partnerin?
Es gibt eine transsexuelle Frau, mit der sie gesprochen hat in dem Buch. Für diese Frau war es eben sehr, sehr wichtig, dass sie so schnell wie möglich eine Brust bekommt. Also das ist ein Mann davor. Und somit hat sie nochmal sozusagen unterstrichen, wie dieser Körperteil sozusagen als Inbegriff der Weiblichkeit eben empfunden wird. Und weil diese Frau hat sich dann als Frau gefühlt, als sie Brust hatte. Und das Zweite ist, es gibt ja ein ganzes Kapitel über eben die Erotik der Brust, welche sexuelle Lust Frauen mit ihren Brüsten erleben. Und da war ich etwas erstaunt festzustellen, dass sozusagen die meisten Frauen das so offensichtlich erleben, dass ihr Busen nur zu Verlockung sozusagen da ist. Also nur um den männlichen Blick zu locken. Und sobald die Körper sich angenähert haben, also sprich, wenn sie Sex haben, spielt es nicht so eine wichtige Rolle. Und dabei erzählte sie mir, dass im lesbischen Sex offenbar, dass eben die Brüste ein genauso wichtiger Ort der Lust und des Vergnügen ist, so wie den Rest des Körpers.
Jetzt beschreibt Camille Froidevaux-Metterie die Brust ja auch als überfordertes Körperteil, so hat sie es, glaube ich, genannt. Geht es darum, dass die Brust eben nicht nur erotisches Symbol ist, sondern auch Nahrungsquelle für das eigene Kind?
Ja, also sie beschreibt diese Dualität, die für viele Frauen schwer zu vereinbaren sind. Sie hat ein ganzes Kapitel gewidmet. Und wenn sie die Frauen die Frage stellt, ob sie stillen, warum sie stillen und nicht, dann werden einige, also viele eben dieses Konflikt ansprechen. Also zum Beispiel die Frauen, die nicht gestillt haben, sagen oft, dass die Erotik ihrer Brüste eine große Rolle spielt in ihrem Leben und sie das nicht woanders einsetzen möchten. Und deswegen haben sie sich eben entschieden, nicht zu stillen. Wobei in den Erzählungen, die Frauen, die stillen, haben ja nicht erzählt, dass sie dann kein sexuelles Leben hat. Aber das ist, das beobachtet man, das habe ich auch zum Teil erlebt. Es ist nicht so einfach, diese zwei Facetten gleichzeitig zu erleben.
Was ich nicht ganz verstanden habe, ist diese Aussage von ihr, dass der Busen während der weiblichen Emanzipation übersehen worden sei. Das war doch immer ein Riesenthema, wenn man mal so an die 70er Jahre denkt, wo man sich die BHs und die Kleider vom Leib gerissen hat und sich barbusig demonstriert hat. Also was meint sie damit?
Sie bezieht sich auf die letzten Jahre, weil wir jetzt eine neue Emanzipationswelle haben, seit 5, 6 Jahren. Das wurde ja umso klarer mit der MeToo-Welle. Und da hat sie festgestellt, dass obwohl eben dieses Organ alle weiblichen Herausforderungen bündelt, er eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Also man hat ja sehr viel über Menstruation gesprochen, über weibliche Lust, extrem viel. Es gab sehr viele Bücher darüber, aber sehr wenig über die Brust, obwohl die Brust so offensichtlich ist und so überall ist.
Ja, da ist der Fokus, hat sich einfach weiter nach unten verlegt zur Vulva.
Genau, also es gab ja unzählige Bücher und Essay und Diskussionen darüber und Performance und Projekte, damit man eben die Vulva und überhaupt über die weibliche Lust spricht und diese Tabu eben bricht.
Cécile Kaller, was haben Sie denn jetzt aus dieser Lektüre mitgenommen, vielleicht auch für sich? Tragen Sie jetzt keinen BH mehr?
Ja, wahrscheinlich werde ich ein bisschen weniger in BH tragen, aber ich glaube, ich werde nicht zu dem Punkt kommen, dass ich ohne Oberteil auf der Straße spazieren gehe, wenn das 30 Grad ist. Das glaube ich, das würde mir zu weit gehen, persönlich.
Cécile Kaller über die Thesen der französischen Philosophin Camille Froidevaux-Metterie und die weibliche Brust. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Wir waren zusammen an der Blumenriviera und am großen St. Bernhard, sogar im Ural und auf Kreta mit der Fähre. Er war immer zuverlässig. Auch die Kinder liebten ihn. Treu, ja, irgendwie. Ziemlich ungepflegt auch, das gebe ich zu. Er roch, das stimmt. Aber daran war ich schuld. Es regnete rein zum Schluss und schimmelte. Falls er noch nicht in der Schrottpresse gelandet sein sollte, würde ich ihn gern wieder zurückkaufen. Auch wenn er nicht mehr fährt.
Well, you never leave your troops alone.
John Johnson hält das Lenkrad fest. Die Leute, die sich davon machten nach Kanada, es ist ihm wurscht, sagt er.
Wie es denen ergangen ist.
Er spricht
von den Gegnern des Vietnamkriegs und den Deserteuren. Von den Kornfeldern.
Und davon, dass er hier wegzieht.
Wenn sich die Stadt noch weiter ausdehnt.
Am Abend kommt ein Schriftsteller in die Stadt.
National Medal of Arts.
John Johnson geht eigentlich nie zu so etwas. Seine Frau hat ihn überredet.
Der Mann war auch Soldat in Vietnam und erzählt, wie er sich von der Truppe wegschlich, damit er Bonanza gucken konnte.
Applaus!
Echtzeit im Deutschlandfunk Kultur über Körper und Formen. Die Tanzszene wird noch immer dominiert vom perfekten jungen Körper, auch wenn da einiges im Wandel ist. Für TänzerInnen jenseits der 40 werden kaum Stoffe entwickelt. Da wird man dann schnell zum Rentner, lange bevor man das Rentenalter erreicht hat. Das Tanzensemble Dance On aus Berlin ist da eine Ausnahme und beschäftigt ausschließlich KünstlerInnen ab 40. Wie es ihnen ergeht, darüber sprechen sie in eigens produzierten Videos sehr offen. Zum Beispiel die englische Tänzerin Emma Lewis.
I've been dancing since I was 2. Otherwise, that's a good 48 years. I think you do need a huge capacity or endurance for pain. I do. I think it's part of the job.
Ich tanze, seit ich 2 Jahre alt bin, seit 48 Jahren. Man muss in diesem Geschäft Schmerz gut ertragen und aushalten können. Der Körper ist unser Instrument. Schmerzen einfach überall sind unvermeidbar. Aber das hat nichts mit Masochismus zu tun, überhaupt nicht. Es geht darum, sich um seinen Körper, sein Werkzeug zu kümmern. Wenn das Ganze masochistisch wird, hat man ein echtes Problem. Man sollte die eigene Schmerzgrenze nicht überschreiten. Klar geht es um körperliche Grenzen, aber eben nicht um Schmerz. Die Grenzen lotet man aus und dann geht's weiter.
Ja, soweit Emma Lewis vom Tanzensemble Dance On. Und im Studio ist nun Madeline Ritter. Sie ist Ensemblechefin. Hallo, Frau Ritter.
Ja, herzlichen Dank.
Sie haben das Ensemble 2014 gegründet. Wie kam es denn dazu?
Es ist immer oft was Kleines, aus dem was Großes entsteht. Eine meiner Mitarbeiterinnen ist eine ehemalige Tänzerin. Und die kam eines Tages ins Büro und sagte, wir machen so viel für die Jugend, lass uns doch mal was fürs Alter machen. Das ist erstmal sehr weit gefasst. Wir haben ein Jahr darüber nachgedacht und dann entschieden, tatsächlich ein Ensemble zu gründen, Tänzer zu suchen, die über 40 sind, auch Choreografen, internationale, die für diese Tänzer ein Repertoire, mit ihnen ein Repertoire erarbeiten. Mit der Resonanz, die auf uns zukam, hatten wir nicht gerechnet. Das war phänomenal. Aus der ganzen Welt haben sich Tänzer beworben und sehr berühmte Regisseure und Choreografen wollten mit uns zusammenarbeiten. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, ein Repertoire von 13 Stücken und wären jetzt im August eigentlich im Festival d'Avignon gewesen, aber das wurde leider abgesagt.
Wie erklären Sie sich denn, dass da so viele Leute drauf angesprungen sind? Also man könnte ja auch sagen, das ist so eine Art Altersheim für Tänzer.
Ja, es ist tatsächlich so, wir haben eine Bundesförderung bekommen und zwar, weil es ein Bundesjugendballett gibt. Und der Politiker meinte, na, ist ja klar, jetzt muss es auch ein Bundesaltenballett geben. Aber das ist es gerade nicht. Denn Tänzer haben tatsächlich kein Verfallsdatum wie ein Joghurt oder ein Brot, sondern ihre Kunst ist an den Körper gebunden und darf auch mit dem Körper altern, ohne an Ausdruckskraft und vor allen Dingen an der hohen Kunst zu verlieren.
Hatten Sie denn damals, als Sie das gegründet haben, eine andere ästhetische Vorstellung von Tanz oder ging es Ihnen eher um so einen solidarischen Akt?
Mit Diehl und Ritter machen wir sehr viel auf der kulturpolitischen Ebene für den Tanz. Wir fördern große Projekte, bringen viel auf den Weg. Und das heißt für mich, ich bin ja nicht die künstlerische Leiterin, sondern ich leite das Gesamte, also im Management, organisatorisch, war auch der kulturpolitische Aspekt ein sehr wichtiger, dass wir da im wahrsten Sinne des Wortes ein Best Practice machen. Wir haben in eigentlich europaweit gibt es eine einzige Kompanie, das ist die berühmte Pina Bausch Kompanie, wo die Tänzer mit den Stücken altern dürfen. Es gibt Dominique Merci, der ist 70 Jahre alt, der hat mit Pina Bausch angefangen und tanzt noch in meinem Repertoire. Aber sonst gibt es da gar nichts.
Was können denn ältere Tänzer, ich tue mir unheimlich schwer mit dem Wort ältere Tänzer, weil 40
man darf
für
das
mich
ja auch
kein
nicht sagen,
Alter ist.
Ne? Genau.
So, aber was können die denn besser als die ganz Jungen?
Ich möchte dazu vielleicht ein Beispiel oder zwei sagen. In dem Stück von Rabih Moroe, You Should Have Seen Me Dancing Waltz, also du hättest mich Walzer tanzen sehen sollen, tanzt am Schluss die 72-jährige Christine Kono ein Solo. Und es läuft ein Text über einen Scharfschützen, der eine Frau dabei beobachtet, wie sie sich bewegt. Und dann drückt er ab und erschießt sie. Und sie führt auf der Bühne ganz einfache Bewegungen aus, ohne ins große Drama zu verfallen und hält mit jeder ihrer Bewegungen diesen Text in ihrem Körper. Und jedes Mal, also mir läuft auch jetzt gerade wieder ein Schauer über den Rücken, wenn ich das sehe, kommen mir die Tränen. Dafür braucht es Lebenserfahrung, um sowas in der Schlichtheit und der Essenz zu tanzen. Und so, zu vermitteln an das Publikum.
Ja, so ähnlich hat sich ja auch einer der Tänzer von Dance On im Video geäußert, nämlich Marco Volta.
3 years ago... Because I had an injury in my left shoulder, a car banged into my bike.
Vor 3 Jahren hatte ich eine Verletzung, einen Fahrradunfall. Da habe ich mich gefragt, ob es das jetzt war mit dem Tanzen. Aber als alles heilte, wurde mir immer klarer, dass es das nicht gewesen sein kann. Die Leidenschaft war immer noch da und ich habe etwas gelernt, nämlich, dass ich mir Zeit lassen kann. Ich muss niemandem mehr zeigen, dass ich der Beste bin. Ich habe eine ganz bestimmte Erfahrung. Dessen bin ich mir bewusst. Wenn man jünger ist, ist man da einfach mehr unter Druck. Bei Dance On teilen wir diesen Erfahrungsschatz. Hier haben wir Zeit und Raum für unsere Arbeit.
To get into the working process.
Ja, auffallend bei diesen 3 Videos, die bislang auf Ihrer Website sind, ist ja, wie engagiert, wie unglaublich leidenschaftlich und auch reflektiert die Ensemblemitglieder über ihre Erfahrungen sprechen. Wir hören noch einmal Emma Lewis, die wir am Anfang schon gehört haben.
There's place for everyone. You think you're not good enough for this one or you're maybe too old for that one or
es gibt für jeden einen Platz. Oft denken wir, für etwas nicht gut genug zu sein oder zu alt zu sein. Da fehlt diese Technik, da fehlt jene Fähigkeit. Aber es gibt so viel da draußen, so viel, was man machen und erschaffen kann. Ich wollte das und doch war da immer diese kleine Stimme in meinem Kopf, die sagte, komm Emma, du bist aber 50. Da habe ich mich drüber hinweggesetzt. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Really, there are many doors that are open.
Ja, und geäußert hat sich ja auch Tai Boomerschein, der ist ebenfalls Ensemblemitglied und seit 2019 künstlerischer Direktor von Dance On. Er spricht ja auch über seine Leidenschaft für das Tanzen, die sich gar nicht verändert hat.
I never expected to work this long, so I think for me the surprise that I'm still able
Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange arbeiten werde, dass ich immer noch so viel machen kann. Ja, das feiere ich jeden Tag. Ist wirklich so. Ich freue mich und finde es seltsam zugleich. Und so lebe ich fest im Moment und denke, ich bin heute ein besserer Tänzer. Ich bin neugierig, wann sich das ändern wird. Dennoch fühlt sich das alles wirklich gut an. Ich weiß nicht, wie es aussieht, aber es fühlt sich ziemlich gut an.
I don't know what it looks like, but it feels pretty good.
Es sieht doch ziemlich gut aus.
Es sieht auch ziemlich gut aus, ja. Madeline Ritter, Chefin von Dance On hier im Echtzeitstudio, gibt es also gar keine Altersgrenze, gar kein körperliches Limit beim Tanzen. Was würden Sie sagen?
Ich meine, schön wäre es, ne? Der große Menschheitstraum von der Unsterblichkeit und der körperlichen Unversehrtheit, den träumen wir alle. Und gerade lernen wir ja auch, dass alte Menschen wirklich weltweit als Risikogruppe definiert werden. Meine Mutter, die hat immer gesagt, da war sie 90, es bröckelt gewaltig. Wenn man auf YouTube geht, da sieht man eine 104-jährige Tänzerin aus Australien, die bröckelnderweise tanzt und das so wunderbar macht. Unsere älteste Tänzerin ist 72, wir haben es gesagt. Und natürlich ist ein älterer Tänzer, der wird sich nicht mehr wie ein 20-Jähriger mit der großen Verletzungsgefahr auf den Boden schmeißen oder die Sprünge sind nicht so hoch. Aber wir sind ja keine Sportart, sondern eine Kunstform in all den Ausdrucksmöglichkeiten.
Das heißt, Choreografien von Dance On sehen auch grundlegend anders aus, ja?
Das sind erstmal ganz normale Choreografien. Also wir haben zum Beispiel gerade mit Jan Martens, habe ich vorher erwähnt, das ist ein extrem physisches Tanzstück, wo eine Stunde lang schweißtreibend getanzt wird. Die Tänzer in dem Stück sind 17 bis 68. Es ist eine Zusammenarbeit mit dem belgischen Choreografen. Und es ist nicht so, dass anders getanzt wird, aber es ist so, dass Choreografen anders mit diesen Tänzern arbeiten, weil die ihnen etwas ganz anderes geben können. Daraus entstehen vielleicht dann doch auch andere Stücke.
Das sagt Madeline Ritter, Chefin des Tanzensembles Dance On, das ausschließlich mit Tänzern und Tänzerinnen über 40 arbeitet. Vielen Dank fürs Kommen, Frau Ritter.
Herzlichen Dank.
Organische Formen gab es im Interior Design immer wieder, als Gegenbewegung zur klassischen Strenge, wie sie etwa das Bauhaus gepredigt hat. Doch die Organik, die man jetzt bei Möbeln sieht, ist anders als die der 50er oder 70er Jahre. Die Sehnsucht nach dem Einkuscheln ist wieder groß und mit solchen Möbeln lässt es sich in Corona-Krisenzeiten ja auch leichter drinnen aushalten. Anders als früher heißt organisch heute auch naturnah. Matthias Finger hat sich die Stücke genauer angeschaut.
Höhlenförmige Sessel, erdbraune ovale Sofas und Vasen in fließendem Design. Sitzpuffs, runde Lampen und Beistelltischchen, Rundungen und Wölbungen sorgen in diesem Jahr wieder für Wohlfühlatmosphäre, findet Wilfried Lambert vom Einrichter Minimal.
Wenn Sie jetzt organische Möbel nehmen, haben die sich wirklich an Körperkonturen abgeleitet. Und das merken Menschen und das Auge findet etwas schon bequemer, wenn es eine organische Form hat, als wenn es sich aus rechten Winkeln und Geometrie ableitet.
Traditionell werden Möbel aber mit Ecken und Kanten hergestellt, weil es billiger ist. Zudem wirken parallele Linien, die wir in ihrer Vielzahl gar nicht einzeln wahrnehmen, beruhigender. Allerdings sehnen wir uns regelrecht nach Rundungen, weil wir permanent auf glatten, rechteckigen Glasflächen herumwischen und in kastenartige Monitore starren, glaubt Lambert. Zudem werden unsere Wohnungen aufgrund steigender Immobilienpreise immer kleiner.
Das führt dazu, dass wir im Moment eine sehr intensive Entwicklung zu organischen, gepolsterten, schalenartigen Stühlen haben, die Leute mehr Geld pro Stuhl als Essstuhl ausgeben, weil er in Summe das Sofa ersetzt.
Es gibt einfach keinen Platz mehr für ausufernde Wohnlandschaften, auf die wir Gäste nach dem Essen bitten könnten. Stattdessen bleiben wir am Tisch sitzen, auf bequemen, organisch geformten Stühlen. Nach 100 Jahren Bauhaus kommt jetzt das kuschelige Komfort-Upgrade.
Ja, in der heutigen digitalen Welt ist das Zuhause ein Rückzugsort geworden, wo organische Formen auch wichtig sind.
Erklärt Designerin Edda Meyer. Dabei ist von der Natur abgeleitetes Design nicht neu. Der amerikanische Architekt Frank Lloyd Wright wollte schon vor 100 Jahren Harmonie zwischen Mensch und Natur schaffen. Schalenförmige Mid-Century-Stühle von Ray und Charles Eames sind Klassiker. Genauso wie der einer Tulpe nachempfundene Tulip-Stuhl von Eero Saarinen und der eiförmige Eckchair von Arne Jacobsen.
Alles dient der Einladung. Setz dich, ich bin das Bequemste, was du jemals gesehen hast.
Plastik geht ja auch nicht mehr, glaube ich, oder?
Stimmt, inzwischen würde man sagen, organisch würde man auch nachhaltig und ökologisch bezeichnen. Das ist was völlig anderes als in den 70ern, als organisch auch noch mit Kunststoff und Schaumstoff in Verbindung gebracht wurde.
Glaubt Innenarchitektin Jennifer Nölken. Organische Möbel kommen auch nicht mehr in Knallfarben daher wie früher. Lavalampen und Plastikbeulenexzesse von Lutz Luigi Colani brauchen wir erst gar nicht hervorzukramen. Produzenten setzen auf Nachhaltigkeit, ein wichtiger aktueller Trend. Leinen, Rattan und Holz sind angesagt.
Wir können durch das Holz eher an den Waldspaziergang denken. Erinnerungen kommen sehr viel durch Haptik und Duft. Wir sind in unserer digitalen Welt inzwischen daran gewöhnt, digital visuell unterwegs zu sein. Wir schalten eigentlich Haptik und Geruch aus.
Diesen Verlust versuchen wir auch mit organischem Design auszugleichen, ohne die Wohnung gleich komplett mit ergonomisch geformten Möbeln vollzustopfen, wie in den 70ern.
Um ein gewachsenes Umfeld sozusagen zu haben, braucht man Designs aus verschiedenen Stilrichtungen. Und wenn man jetzt schon relativ viele strenge Regalmöbel hat, dann ist es schön dazu, eine organische Form zu haben, die das Ganze dann wieder so ein bisschen weicher, weiblicher macht. Man braucht immer beide Richtungen.
Das plötzlich aufgetretene Coronavirus hat den Trend zu Wölbungen und Rundungen sicher nicht losgetreten. So schnell ließen sich Möbel gar nicht entwerfen und produzieren. Manchmal passen Weltlage und Strömungen im Design einfach gut zueinander.
Und für einen bequemen, gut gepolsterten Stuhl gibt es auch jenseits der Weltlage immer gute Gründe. Matthias Finger über organische Formen im Interior Design. Das war der Echtzeit-Podcast über Formen und Körper. Kleiner Verweis noch auf unseren Echtzeit-Serien-Podcast, jetzt mit dem letzten Teil unserer Serie Leben mit Dingen. Ich bin Marietta Schwarz und sage Tschüss.